Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Statt wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gute Lars.
Gute Kai.
Wie geht's dir heute?
Blendend. Und selbst?
Mir geht's auch richtig gut. Ich habe richtig viel Lust, heute unsere erste Folge aufzunehmen zu einem Brettspiel, was bei uns jetzt schon mehrfach auf den Tisch gekommen ist. Und zwar ist das Descent, Legenden der Finsternis, im O-Ton Legends of the Dark. Und bevor wir jetzt genauer ins Detail gehen, wie das Spiel funktioniert, möchtest du uns vielleicht erstmal kurz erklären, was ist denn das überhaupt für ein Spiel?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also wenig überraschend, es ist ein kooperatives Spiel.
Ja, wir sind ja auch das Koop-Kartell, oder?
Das ist richtig. Und es ist ein Fantasy-Dungeon-Crawler. Das sind so zwei Sachen, die wir beide ja sehr mögen. Und es ist ab 14 Jahre. Es ist ja ein Kampagnenspiel. Es hat eine Hauptkampagne und szenarioübergreifend eine Charakterprogression. Und es ist rausgekommen 2021 und gepublished von Fantasy Flight Games. Die Spielerzahl wird laut Boardgame Geek mit 1 bis 4 angegeben und die Spieldauer pro Szenario so 120 bis 180 Minuten. Wir haben ja jetzt auch schon so knapp 20 Stunden, also 5-6 Abende damit verbracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir sind in keinem Szenario unter 3 Stunden rausgekommen. Es waren eher so 3 bis 4 Stunden.
Ja, ich denke, das kommt gut hin. Also ich glaube, wir haben keinen einzigen Abend gehabt, wo wir unter 3 Stunden rausgegangen sind. Deswegen finde ich die Angabe auf Boardgame Geek auch einigermaßen konservativ. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass wir getrödelt haben oder so. Und finde deswegen schon eher, man sollte schon 3 Stunden einplanen, wenn man wirklich ein komplettes Szenario spielen möchte und danach auch nochmal die Stadtphase durchlaufen möchte. Da gehen wir ja dann später nochmal ein bisschen drauf ein. Aber ich finde schon, dass wir meistens eigentlich eher sogar über 4 Stunden gebraucht haben für ein Szenario. Und hätte deswegen wahrscheinlich eher gesagt, dass die Spieldauer etwas länger ist und skaliert vor allem auch mit der Anzahl der Spieler, weil man ja auch zusammen diskutiert, man trifft zusammen Entscheidungen und da muss ich sagen, haben wir uns ja auch viel Zeit gelassen, oft Entscheidungen zu treffen und wie wir uns jetzt bewegen wollen, wer greift jetzt an und so weiter. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man schon mindestens 3 Stunden einplanen muss, eher sogar vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ja, und wir können ja auch nur eine Aussage dazu treffen, wie es mit 2 Spielern ist. Wir haben es bislang ausschließlich zu zweit gespielt. Und wie es so läuft mit 4 Spielern zum Beispiel, kann ich mir schwer vorstellen.
Ich muss sagen, ich könnte es mir tatsächlich ganz gut vorstellen, weil ich finde, dass wir relativ viel Austausch miteinander hatten. Und wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Alpha-Spieler mit dabei hat, der das Heft immer an sich reißt, glaube ich schon, dass man auch zu viert immer gut Entscheidungen treffen kann. Könnte ich mir schon vorstellen, aber ich glaube schon auch, dass dadurch die gesamte Spieldauer auch deutlich länger nochmal wird, als wir es jetzt gebraucht haben, oder wie siehst du das?
Ja, wenn ich drüber nachdenke, es hängt halt sehr stark damit ab, was für Spielertypen man dabei hat. Wenn man es wirklich schafft, dass man so richtig schön miteinander interagiert und Dinge bespricht, dann können es, glaube ich, schon ganz schön Spaß machen.
Genau, wir gehen ja dann später auch noch mal ein bisschen genauer darauf ein, wie unterschiedlich auch die verschiedenen Charakter sind und wie die sich vielleicht auch gegenseitig ergänzen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn man eben zu viert spielt, dass man eben Charakter jeweils wählt, die eben dann auch das Spiel so ein bisschen variabler machen, als jetzt, wenn man immer nur auf 2 Charaktere fokussiert ist. Aber da, genau, sprechen wir ja später auch noch mal drüber. Darüber hinaus hat das Spiel ein Boardgame-Geek-Rating von der Komplexität her von 2,69 von 5 Punkten. Das ist, würde ich absolut so bestätigen. Ich hatte mich ja auch so ein bisschen durch das Regelwerk gearbeitet und finde wirklich, dass die Regeln sehr eingängig sind. Würde jetzt nicht behaupten, dass es wirklich ein komplexes Spiel ist, sondern eher ein einsteigerfreundliches Spiel, was es ja, glaube ich, auch sein möchte. Und würde, denke ich, schon eher sagen, dass es ein relativ leichtes Spiel ist von der Komplexität her. Ich weiß nicht, Lars, wie war denn so dein Eindruck? Ich hatte es ja alleine schon mal gespielt im Solo-Modus und habe mir so ein bisschen versucht, die Regeln anzueignen. Wie war deine Erfahrung?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, einsteigerfreundlich trifft es sehr gut. Also ich habe die Regeln recht schnell begriffen und das möchte ja schon einiges heißen. Und was auf jeden Fall hilft, ist die App-Unterstützung bei dem Spiel. Die erleichtert so verschiedene Dinge wie Sichtlinien beispielsweise, welche Interaktionen sind möglich. Das wird durch die App schon gut supportet.
Ja, absolut. Auf die App gehen wir ja auch später nochmal genauer ein, wenn wir über die Komponenten reden. Da wollen wir jetzt noch nicht spoilern, aber sehe ich absolut genauso. Ich denke, viel Arbeit, die man sonst so hat mit Brettspielen, übernimmt eben die App bei Descent. Finde ich wirklich auch eine gute Sache. Insgesamt hat das Spiel ein Boardgame Geek Rating von 7,9 von 10 Punkten, was wirklich schon ein sehr, sehr gutes Rating ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel schon sehr lange draußen ist und auch wirklich sehr, sehr viele Bewertungen schon erhalten hat. Und aktuell bekommt man es auf Amazon zum Beispiel für 90 Euro. Auf fantasywelt.de gab es jetzt zuletzt ein Angebot für 78 Euro. Man bekommt es aber auch teilweise schon gebraucht auf eBay Kleinanzeigen oder Facebook Marketplace oder ähnlichem für 55 bis 60 Euro plus Versand. Lars, was meinst du? Findest du jetzt bei allem, was du schon weißt, bisher den Preis gerechtfertigt, ohne jetzt zu sehr die Komponenten zu spoilern?
Ja, wenn ich mir mal überlege, dass wir, ja, wir haben knapp 20 Stunden, haben wir mal so zusammengerechnet, in der Kampagne verbracht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir ja über ein Viertel, vielleicht ein Drittel hinaus sind. Also es ist schon relativ viel Content und eine relativ lange Kampagne mit vielen Nebenmissionen. Ich denke schon, dass der Preis gerechtfertigt ist. Und auf den Content, was jetzt so in dem Karton drin ist, da gehen wir nachher noch drauf ein. Ich denke, dass der Preis kann sich sehen lassen.
Genau, ja, sehe ich auch absolut genauso. Und zu guter Letzt gibt es auch eine Erweiterung noch, eine sehr, sehr große Erweiterung zu dem Descent Legenden der Finsternis-Spiel. Die Erweiterung heißt Der Krieg des Verräters. Hat auch ein sehr, sehr gutes Boardgame-Geek-Rating von 8,6 von 10, was wirklich super ist. Und ist aber relativ teuer, mit insgesamt 140 Euro ist man da dabei. Ist aber auch eine riesen Box. Lars, du kennst jetzt die Box ja auch von dem aktuellen Spiel, was wir gespielt haben. Was sagst du zu dem Preis?
Ja, 140 ist schon eine Ansage. Also da kommt es natürlich drauf an, wie umfangreich ist die Kampagne, die da dazukommt. Wie ist der Content, was ist drin? Das können wir halt relativ schlecht bewerten, weil wir die Erweiterung einfach nicht haben.
Genau, also ich finde es auch für eine Erweiterung sehr, sehr teuer. Aber alles in allem können wir sonst nichts weiter groß zu der Erweiterung sagen. Und,
ja, es klingt fast wie Spiel 2.0, wenn man es sich so durchliest, aber wirklich realistische Aussage dazu können wir nicht wirklich treffen. Als nächsten Punkt wollen wir uns mit dem Content beschäftigen, also allem, was in der Box drin ist. Und einer der ersten Punkte ist die Anleitung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mit der habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Der Kai hat mir, ja, bevor wir uns hingesetzt haben, um das Spiel zu spielen, so ein, zwei YouTube-Videos empfohlen, um so ein bisschen in die Regeln reinzukommen. Und die haben für mich auch ausgereicht. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu der Anleitung sagen, weil du hast dich damit ja mehr beschäftigt.
Ja, genau. Ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass ich das Spiel auch schon mal solo gespielt habe, um mich auch so ein bisschen in die Regeln einzuarbeiten. Und das ist mir relativ leicht gefallen. Also ich kann definitiv sagen, dass das Regelwerk wirklich eines der besseren und gut strukturierteren Regelwerke ist, die ich bisher in meinem Leben gelesen habe. Habe sie auch vor mir liegen. Wir reden von ungefähr 32 Seiten. Und genau, innerhalb der Anleitung haben wir aber auch relativ viele Bilder und wirklich auch super viele Beispiele, die einem das bildliche Verständnis geben, wie das Spiel auch dann funktioniert am Ende des Tages. Und ich muss sagen, ich bin relativ schnell durch die Anleitung gekommen und fand es auch relativ einfach durchzulesen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass während des Spiels, wenn wir uns getroffen haben zum Spielen, dass wir nicht unbedingt den Fall hatten so oft, dass wir super oft noch in der Anleitung rumblättern mussten und irgendwelche Passagen zu finden. Da gab es zum einen als Unterstützung eben auch diese sogenannten Hilfekarten, die einem auch nochmal einen ganz guten Eindruck geliefert haben für die verschiedenen Zustände, die man eben verteilen kann, beziehungsweise Zustände, die man auch selber kriegt. Das hat einem dann auch relativ viel erleichtert, dass man eben nicht nochmal oft in der Anleitung rumblättern musste. Und darüber hinaus gibt es auch eine relativ starke Einbindung einer App.
Genau. Und diese App, ja, die hilft an vielen Stellen weiter, weil sehr vieles auch über diese App gesteuert wird. Es gibt eine Sichtlinienkarte beispielsweise. Der Aufbau des Spiels wird über diese App gesteuert. Und die App kann man ja runterladen im iTunes Store, im Android Store, im Play Store. Und man fängt dann an, dort eine Kampagne anzulegen und ja, spielt die Szenarien der App folgend durch. Und ja, wir waren gerade beim, die App sagt uns, was wir aufbauen müssen. Und da sind wir schon in meinen Augen bei den 3D-Terrain-Teilen.
Wollen wir vielleicht noch kurz nochmal über die App sprechen und wie fandest du die Einbindung der App und fandest du die App jetzt gut oder fandest du es übertrieben viel? Es wird ja auch noch relativ kontrovers auch unter den Brettspielern diskutiert, ob die Einbindung von Apps über ein Tablet oder ein Handy gut ist für den Brettspielmarkt oder ob es vielleicht nicht so gut ist. Ich kenne super viele Leute, die es nicht so gut finden. Ich selbst stehe da relativ neutral dazu, wenn sie einem relativ viel abnehmen. Weiß nicht, wie stehst du dazu, Lars?
Ja, es gibt da verschiedene Lager, habe ich auch nachgelesen. Es gibt halt auch Leute, die generell Apps ablehnen. Was ich auch verstehen kann, wer das nicht möchte, muss es ja nicht machen, also muss solche Spiele nicht spielen. Es gibt Menschen, die es sehr feiern und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es gut gemacht ist, und in dem Fall finde ich es gut gemacht, dann macht es durchaus Sinn. Die App ist nicht nur da, damit es eine App gibt, sondern sie liefert wirklich einen Mehrwert. Also sei es sowas wie ja, Inventory-Verwaltung. Man sammelt halt nicht irgendwelche Plättchen oder Kärtchen, sondern es wird halt digital gesammelt, was man hat. Man hortet da nicht irgendwelche Berge an Papierkärtchen. Und ja, also auch diese Unterstützung, die du halt hast, wenn du guckst, welche Bewegungen sind möglich, welche Gegenstände stehen auf der Karte, welche Teile stehen auf der Karte. Es ist kein Geblätter, es ist kein Gesuche. Es gibt relativ klare Anweisungen. Ein Problem, das ich mit der App habe, ist durchaus ja, Monster, wenn sie erscheinen. Ich glaube, das hast du auch gemerkt. Es wird einem angezeigt, welche Monster sollen wo erscheinen. Dann ist die Darstellung oft und der Winkel recht unglücklich, sodass man manchmal raten muss regelrecht, welche Mini muss man jetzt auswählen. Und sobald man einmal den falschen Button drückt, verschwindet dieses Monster und man rät dann, wo es sein muss.
Ja, ich finde auch, ich bin definitiv bei dir, dass die App hier wirklich on the point ist und einem viel administrativen Aufwand erspart. Du hast es gerade schon gesagt, ne, Inventory, auch das ganze Crafting-System, es findet alles innerhalb der App statt. Die Gegenstände, die man findet, innerhalb des Szenarios, da gehen wir ja später noch mal ein bisschen mehr drauf ein, finden in der App statt. Und ich bin bei dir, ich finde die App wirklich eine positive Unterstützung des gesamten Spiels. Ich denke, ein Kritikpunkt, den ich gerne noch ansprechen würde, und da hatten wir auch, glaube ich, während des Spielens schon häufiger drüber gesprochen, ist so das Thema Texte und Vorlesen der Texte. weiß nicht, also im Prinzip macht es die App einem da nicht so wirklich leicht und es gibt doch relativ viel Textsequenzen zwischendurch und dann wundere ich mich oft so ein bisschen darüber, es gibt ja Sektionen in der App, wo der Text gesprochen wird, aber dann gibt es wieder, das sind vielleicht 5%, weiß nicht, wie du das siehst.
Und die machen einen besonders wahnsinnig, weil man sieht, es geht.
Ja, richtig. Ja, und du warst ja meistens derjenige, der vorgelesen hat. Ich weiß nicht, wie siehst denn du den Kritikpunkt? Siehst du das auch so, oder?
Ja, und es hat mich massiv genervt. Man steckt halt so drin, die Geschichte läuft. Ich finde, das Spiel lebt sehr von dieser Geschichte, die es erzählt. Und dann greift man sich doch wieder. Die App muss sie vor sich halten, um besser lesen zu können, weil auf so einem Tablet ist es ja doch relativ klein.
Ja.
Und dann fängt man doch wieder an zu lesen. Zwischendrin kommen dann aber Videos, da wird dann vorgelesen, da werden dann Szenen abgespielt. Und aber wie du sagst, 90-95% sitzt man da und liest wirklich Wall of Text und zwar sehr nervig.
Ja, ich finde auch, ich weiß nicht, warum sie das nicht mit eingebaut haben in die App. Die App hat so viele Funktionen, wie du gerade schon gesagt hast, dass ich nicht verstehen kann, weil sie ja auch gezeigt haben, dass die App Texte vorlesen kann. Das ist wirklich was mir massiv gefehlt hat bei der App. Ich kann nicht verstehen, warum sie das nicht mit eingebaut haben, weil das ist schon sehr, sehr schwerfällig. So im Laufe des Spiels musst du immer wieder sehr, sehr lange Textsequenzen durchlesen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Trotzdem finde ich wirklich, dass die App eine positive Unterstützung des gesamten Spiels ist. Würdest du mir dem zustimmen?
Sie liefert auf jeden Fall einen Mehrwert. Ja. Das ist mir an der Stelle halt wirklich wichtig. Wie ich gesagt habe, es ist halt nicht nur eine App, um halt fancy eine App zu haben, sondern sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, was man damit supporten kann und wie man die Spieler unterstützen kann. Und das haben sie gut gemacht, finde ich.
Genau, wir gehen ja später sowieso auch nochmal darauf ein, welchen Einfluss die App hat auf welche verschiedenen Bereiche im Spiel. Kommen wir mal, wenn wir bei den Komponenten bleiben, vielleicht zu dem 3D-Terrain und zu den 3D-Gegenständen, die ja aus Pappe sind. Mhm. Und vielleicht fange ich mal damit kurz an zu erzählen. Als ich das Spiel ausgepackt habe, waren diese ganzen Papp Gegenstände komplett eingepöbelt. Die musste man erst auspöbeln. Und dann gibt es eine sogenannte Bauanleitung. So steht es zumindest in der Anleitung des Spiels drin. Und ich muss sagen, dieses Zusammenbauen dieser Pappgegenstände, das sind, man muss sich das so vorstellen, das sind Treppen, Bäume, Schatztruhen, Tische, all diese Elemente spielen irgendeine Rolle in dem Spiel. Das erklären wir dann später nochmal, welche das ist. Aber prinzipiell musste man diese ganzen Gegenstände eben von Beginn an zusammenbauen. Und für mich war das wirklich sehr fiddelig. Es war alles nicht so wirklich stabil. Also ich glaube, ich würde mal behaupten, ich habe circa 2 bis 2,5 Stunden gebraucht alleine, um die um das 3D-Terrain aufzubauen und die einzelnen Teile miteinander zu verbinden. Jetzt, als du das erste Mal das Spiel gespielt hast, waren sie natürlich schon so einen Großteil zusammengebaut, aber du hast ja auch deine Erfahrung mit dem Material gemacht, oder?
Ja, also im Nachhinein, ich bin so froh, dass du alleine schon mal gespielt hast damit bin ich dadurch drum rumgekommen. Aber ich habe ja mehr oder weniger, während wir gespielt haben, so diese Gegenstandsverwaltung gemacht. Ich habe mehr oder weniger aufgebaut und so. Und sie sind halt auch nicht zusammengeblieben. Sie haben sich ein bisschen auseinandergebaut. Und ich muss es einfach ansprechen, weil es mich wahnsinnig gemacht hat. Wer auf die Idee gekommen ist, diesen Baum oder die Bäume auf diese kleinen runden Plättchen zu setzen mit einer Kreuzstanzung, es ist wirklich unglaublich. Wie oft ich diese Plättchen gesucht habe, um sie dann wieder an diese Bäume dran zu fummeln. Es ist einfach, ich finde, es ist so schade, weil man die Dinge wahrscheinlich besser hätte lösen können. Und man hat da viel verschenkt und hat Frust verbreitet.
Ja.
Weil es nervt dich, du suchst die Teile zusammen und dann siehst du, ah, oh, die Treppe und sie hat sich zerlegt und du musst sie wieder zusammenbauen. Und ja, das ist sehr schade.
Ja, ich wusste, dass du das Thema mit dem Baum nochmal ansprechen wirst. Das hat uns ja verfolgt wie ein roter Faden durch jeden Spieleabend, wo wir Descent gespielt haben. Aber ja, ich finde, prinzipiell bringen diese 3D-Elemente nochmal eine schöne Variation in das Spiel rein. Ich finde, sie sehen gut aus. Und muss auch dazu sagen, dass ich finde, sie wirklich nochmal im Vergleich zu vielen anderen Spielen auch eine visuelle Komponente liefern, die man so oft so in der Form eben nicht hat. Wie sich dann die 3D-Elemente auch auf den Spielfluss auswirken, da werden wir dann später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Ja.
Als nächsten Punkt für die Komponenten habe ich mir aufgeschrieben, Lars, die Spielplanteile und die Unterlagen.
Mhm. Die sind zum Beispiel, also vielleicht ist es mein persönliches Gefühl, aber die fühlen sich deutlich fester an. Es ist festere Pappe, ebenso gut bedruckt. Also ich muss sagen, mit den Drucken hatte ich weder bei den Gegenständen noch bei diesen Spielplanteilen ein Problem. Die sahen okay aus und haben auch gehalten. Aber diese Spielplanteile, sie sind auch anders als bei vielen anderen Spielen, es ist nicht so gleichförmig. Es sind verschiedene Teile, die dann so wie puzzelartig zusammengesetzt werden. Da sagt einem dann die App, welche Teile man wie hinlegen soll und daraus bilden sich jedes Mal andere Welten in jedem Szenario. Das hat mir sehr gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich finde es auch echt vielfältig. Es gibt insgesamt 20, glaube ich, ne? Ich glaube, 20.
Ja, beidseitig bedruckt.
Genau, mit 2 verschiedenen Seiten jeweils. Und ich finde auch wirklich, dass sie eine gute Variation liefern von ganz kleinen Teils bis hin zu Nummer 20, das dann wirklich ein ganz, ganz großes Teil ist. Und auch die sogenannten Unterlagen, das sind dann teilweise Untergründe wie Feuer, Wasser, die liefern auch nochmal wirklich eine schöne Komponente zu dem Spiel dazu. Wie der Lars schon gesagt hat, die Spielplanteile selbst sind aus dickerer Pappe und auch wirklich robuster, deutlich robuster als das 3D-Terrain, was dabei ist. Die Unterlagen, muss man aber sagen, sind wirklich aus normalem Papier. Die legt man quasi so ein bisschen dann unten unter die jeweiligen Spielplanteile drunter.
Du meinst dieses Wasser und Gift.
Mhm. Ja, genau. Die suggerieren einem dann quasi, was für ein Untergrund ist und haben dann verschiedene Effekte, wenn man da durchläuft eben.
Ja.
Genau.
Ja, gut. Und diese 3D-Teile, da wir kommen ja nachher noch, wie baut man auf oder so. Es ist halt auch so ein schönes Gefühl, wenn man merkt, jetzt kommen die Teile, die so in die Höhe bauen. Wenn man dann merkt, oh, jetzt kommt man im Szenario, jetzt kommt so ein bisschen die Crunch-Time. Es hat was. Es macht ein ganz anderes Gefühl.
Ich finde auch, ja. Ich finde wirklich, dass dieses komplette Material mit den Spielplanteilen, mit den 3D-Elementen, die dann sukzessive die App immer mehr ins Spiel bringen, finde ich auch wirklich gelungen. Und finde wirklich, dass sie atmosphärisch und auch von der Tischpräsenz her wirklich einen Unterschied machen im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die wir jetzt auch schon gespielt haben. Kommen wir mal zu den Minis. Sind ja doch relativ viele Minis dabei in dem Spiel, vor allem für die verschiedenen Gegnertypen, aber auch für die einzelnen Charaktere, die es gibt. Genau, wir müssen dazu sagen, wir sind nicht, oder noch nicht besser gesagt, diejenigen, die die Miniaturen anmalen bisher. Ich habe mir für mich vorgenommen, dass ich das zeitnah mal starten werde. Aber bisher, wir haben jetzt deswegen mit den grauen Miniaturen gespielt, sollten wir, denke ich, noch dazu sagen. Und ja, Lars, wie fandst du die Minis?
Dass wir sie nicht anmalen, ist, glaube ich, auch ein Fehler gewesen. Es hat an vielen Stellen die Sache erschwert, weil man halt dann schlecht sehen konnte, welche braucht man jetzt. Aber wenn wir jetzt mal grundsätzlich auf die Minis selbst zurückkommen, ich fand sie gut. Einer ist uns zerbrochen.
Ja, und
da wissen wir beide nicht, wie es passiert ist. Ja. Es ist, also ich persönlich finde, es ist eine große Anzahl an Minis. Das hat mich echt überrascht. Ein Großteil, warum die Box so riesig sein muss, ist tatsächlich, um Platz für diese Minis zu haben.
Ja.
Das war absolut
echt gut. Ich finde auch, dass den Preis dann auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung stellt.
Ja.
Weil wir haben ja vorhin gesagt, ne, zwischen 75 und 90 Euro. Und da sind wirklich super viele Minis dabei. Also ich müsste jetzt raten, vielleicht 30, würde ich sagen, mindestens, ja, eher 40. Und die haben wirklich eine gute Qualität. Und genau, wie der Lars schon gesagt hat, ich glaube, angemalt hätten sie noch mal mehr Atmosphäre generiert. Und ich muss auch sagen, ich fand es teilweise schwer, auch die Minis ein bisschen auseinanderzuhalten. Das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt an den Minis. Und ich weiß nicht, wir hatten auch oft Schwierigkeiten in der App, ne, dann die Minis dementsprechend zu erkennen.
Genau. Also es ist gar nicht so schwer bei gleichen Typen. Die Minis werden schön separiert mit diesem Farbplättchen, die noch unten dran gesteckt werden. Das ist gut gemacht, aber die verschiedenen Klassen, ich glaube, wir haben auch manchmal wirklich die falsche Klasse genommen und halt einfach so getan, als wäre es die richtige. Das hält das Spiel nicht auf und es macht keinen Abbruch, aber man kommt sich irgendwie schäbig vor an der Stelle, weil man einfach nicht erkennen konnte, was ist jetzt die richtige Gegnerfigur.
Ja, ja, absolut. Das ist wirklich
schade.
Ja, bin ich komplett bei dir. Gut, dann würde ich sagen, reden wir mal über die Würfel und Tokens bzw. Zustandsmarker. Da gibt es ja auch relativ viel Verschiedenes. Ich glaube, es gibt drei verschiedene Würfelarten. Da werden wir später noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, wie die zum Einsatz kommen, basierend auf den verschiedenen Charakteren. Und es gibt natürlich jede Menge verschiedene Tokens, Zustandsmarker in verschiedenen Farben, die im neuen Spiel erstmal ausgepöbelt werden mussten. Das waren wirklich relativ viele auch. Habe ich auch relativ lang für gebraucht. Und finde aber qualitativ, habe ich da nichts auszusetzen. Hast du da noch was hinzuzufügen, Lars?
Die Würfel sind gut. Es ist jetzt nichts Besonderes. Es sind halt Würfel. Es sind
Würfel,
ja. Und die Tokens, ich war froh, dass sie schon ausgepümpelt waren, wie du es.
Ja, danke. Das nächste Mal lasse ich nichts dann machen. Cool, dann genau, als nächstes die Character Sheets und die Lebensräder. Lars, wie fandst du das?
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die fand ich gut. Also wir haben die Charaktersheets, sie sehen schön aus, sie haben so verschiedene Funktionen je nach Seite, das fand ich echt gut und wir haben auch verschiedene Charaktere mit verschiedenen Funktionen, wir haben Nahkämpfer dabei, so klassische Sachen, wir haben Nahkämpfer, wir haben Zauberer, wir haben einen Erfinder dabei, wir haben Fernkämpfer dabei, also ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu dir, ich weiß ja, dass du da nicht so richtig reingekommen bist, ich habe es auch geschafft, dass sie mich so ein bisschen in ihren Bann gezogen haben und mich reingezogen haben. Und ich einfach auch so ein bisschen die Story durch die Charaktere, erlebt ist vielleicht zu viel gesagt, aber so gesehen habe und versucht habe, mit den Fähigkeiten der Charaktere zu spielen. Und ich hatte auch Vorlieben für verschiedene Charaktere, völlig irrational eigentlich, aber es gab einfach Charaktere, die haben mich mehr gegriffen, welche, die haben mich tatsächlich genervt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr gelungen. Wie gesagt, im Gegensatz zu dir, das weiß ich ja schon. Vielleicht möchtest du noch was dazu sagen?
Ja, ich denke, wir kommen später sowieso auch noch mal auf das Artwork und komplett, nicht nur jetzt bei den Charakteren, sondern generell auch auf dem Spiel. Hast du ja schon geteasert, hat mich nicht so abgeholt. Darüber hinaus muss ich sagen, fand ich die Varianz der verschiedenen Charaktere nicht so extrem, dass ich das jetzt als relevant fand. Muss wirklich sagen, dass man da vielleicht hätte den verschiedenen Charakteren nochmal andere krassere Unterschiede im Bereich Spezialaktionen oder so geben müssen, dass sie sich vielleicht noch extremer voneinander unterscheiden.
Das stimmt schon. Also da muss man auch leider Abstriche machen. Also im Grunde ist es, der Kampf, ein Fernkämpfer unterscheidet sich vom Nahkämpfer halt hauptsächlich davon, dass er halt eine Distanz hat. Aber es gibt jetzt nicht irgendwelche krassen Angriffe oder irgendwelche starken Sachen, die jemand machen kann oder besonders gut tanken kann. So zwei Lebenspunkte mehr für einen Nahkämpfer, das ist halt nicht so, dass man da einen riesigen Unterschied sieht.
Genau. Ja, von der Qualität her muss ich auch sagen, fand ich die Character Sheets jetzt nicht so toll, weil es, also es war nicht aus Pappe, sondern eher so ein papiermäßiger.
Ja, relativ dünn, so ein bisschen.
Relativ dünnes, ja. Papier, ne, genau. Und muss auch sagen, dazu hat jeder Charakter dann noch ein sogenanntes Lebensrad bekommen, von denen ich persönlich sowieso nicht so der Riesenfan bin. Wir hatten das ja schon bei Gloomhaven auch, Pranken des Löwen, ja auch schon diese Lebensräder. Und ich muss sagen, ich bin einfach kein Fan davon und hätte mir da vielleicht einfach ein bisschen qualitativ hochwertigere Characterboards gewünscht, vielleicht sogar Double-Layer-Player-Boards, wo man dann eben vielleicht die Energie, die Lebenskraft oder so eben vielleicht auf dem Characterboard tracken kann. Das wäre für mich, glaube ich, ein bisschen runder gewesen und hätte qualitativ einfach auch ein bisschen mehr ausgemacht. Ich fand es jetzt so nicht schlecht. Es hat dem Spielen jetzt keinen Abbruch getan, aber für mich, ich hätte mir das einfach gewünscht. Ich weiß nicht, wie.
Aber man muss über diese Lebensräder sagen, sie lassen sich gut drehen.
Das stimmt.
Sie drehen auch nicht wild durch. Sie sind fest genug, aber auch locker genug. Sie sind nicht unübersichtlich. Also sie erfüllen ihren Zweck. Ob man jetzt Lebensräder selbst mag oder nicht mag, klar, ein Characterboard hat auch seinen Reiz, auf jeden Fall.
Ja. Bleibt uns als letzten Bestandteil der Komponenten noch die Karten zu erwähnen.
Ja.
Da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Karten, Gegenstände, Wunden, Karten etc. Ja, Lars, wie fandst du die Qualität der Karten insgesamt?
Die Karten waren gut. Es waren jetzt keine Plastik-High-Class-Karten, aber wir haben sie nicht gesleeved und trotzdem haben sie ja gut durchgehalten. Also ich habe nicht feststellen können, dass wir jetzt riesige Schäden oder irgendwas dran hatten. Also sie waren haltbar, sie sahen gut aus, es war, die Größe war echt gut. Man hat nicht so diese zu kleinen Karten, ja, was man ja auch manchmal hat, aber auch keine Riesenkarten, die auf dem Tisch einen Haufen Platz wegnehmen. Also ich fand sie echt gut gemacht.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Haben jetzt auch beim Durchmischen, haben wir keine Knicke oder so in den Karten gehabt. Also ich fand, die Qualität von den Karten war wirklich, wirklich gut.
Ja, und dann kommt das Artwork.
Das große Thema noch zum Schluss, ja. Artwork. Willst du anfangen?
Und da unterscheiden wir zwei uns ja auch grundlegend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat's begeistert. Es hat so diesen, so einen comichaften Stil, aber so ein bisschen dreckig oder so ein bisschen, ja, nicht clean und nicht hübsch, sondern so ein bisschen verrucht, aber so ein comichafter Stil. Also mir hat das echt gut gefallen. Die Bodenplatten sehen gut aus. Die Prints, die sind echt super. Also mich hat es wirklich in seinen Bann gezogen. Das hat es geschafft, so wirklich so eine Immersion zu erzeugen, die mich reingeholt hat ins Spiel.
Ist, finde ich, für mich super interessant, dass wir da so doch auch wirklich unterschiedliche Meinungen haben. Ich finde, ich würde es zweiseitig betrachten. Zum einen das Artwork der Charaktere, was ja auch relativ viel in der Anleitung wiedergespiegelt ist, hat mich gar nicht abgeholt. Also für mich ist das zu sehr kindlich comic-mäßig, dass mich das einfach nicht abgeholt hat. Und für mich passt es auch nicht zu der Prämisse, die das Spiel geben will. Wir hatten es ja gesagt, die Descent Legends of the Dark und dann da mit einem Comic-Art-Style, der so ein bisschen kindisch für mich jetzt persönlich rüberkommt, ja, hat mich jetzt nicht so ganz abgeholt. Nichtsdestotrotz will ich aber trotzdem auch sagen, dass mir die Miniaturen super gefallen haben vom Artwork her, die Gegner, auch die Verbildlichung der App, die Visualisierung der Gegner in der App hat mir wirklich gut gefallen und auch die verschiedenen Map-Tiles mit dem 3D-Terrain, das Artwork hat wirklich für Atmosphäre auf dem Tisch gesorgt und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, deswegen sehe ich das so ein bisschen zweiseitig. Auf der einen Seite Anleitungen und Charaktere nicht so gut, meiner Meinung nach. Aber dafür dann alles andere fand ich dann wirklich wiederum sehr gut.
Ja, vielleicht ist es bei mir auch so ein bisschen, es ist mal was anderes als dieses düstere oder dieses wirklich krass Fantasy, Herr der Ringe-Style. Es ist halt wirklich mal eigenständig und es erzeugt man einen ganz anderen Flair. Jetzt gehen wir mal von einem normalen Spieleabend aus. Wir haben mit dem Spiel schon mehrere Szenarien gespielt. Es steht verschlossen in der Box vor uns auf dem Tisch. Wie sieht so ein normaler Aufbau aus?
Ja, stellt euch vor, das Spiel steht vor euch, eine unfassbar große Box. Ich mache den Deckel auf und was ich als erstes sehe, sind drei verschiedene Trays voll mit Minis. Das heißt, die Miniaturen räume ich erstmal raus aus der Box, stelle sie irgendwo nebendran hin, dass man leicht drankommt. Und das Charmante ist wirklich, dass man die Minis einfach auch in der Box lassen kann. Und danach wird einem eben die App vorgeben, wann man eben welche der Miniaturen benötigt, sodass man sie einfach dann aus den Inlays rausholt und dann auf die Map-Tiles setzen kann. Nachdem man die Minis rausgeholt hat, kommen die Map-Tiles. Die Map-Tiles, das hatten wir vorhin schon erwähnt, würden wir empfehlen, definitiv zu sortieren nach den Nummern 1 bis 20. Nachdem man die Map-Tiles rausgeholt hat, holt man dann das komplette Repertoire an Karten, Tokens, Character-Boards, die dazugehörigen Lebensräder raus. Genau, und was kommt dann, Lars?
Ja, dann kommt das, was meistens mein Part war. Dann kommen die 3D-Gegenstände. Das Charmante ist, dass sie auch in der Box bleiben. Sie bleiben in diesem Unterteil und die haben dann entsprechend den Platz und man kann sie bei Bedarf rausholen, so wie man sie dann halt braucht. Die stellt man dann auch parat, sodass sie immer griffbereit sind. Und ja, dann kommt schon die Zeit der App. Man startet das Tablet. Und hier ein Hinweis von uns. Wir haben so etwa 30-40% an Akku verbraucht für eine 3 oder 4 Stunden Szenario-Session. Also man sollte entweder ein Ladegerät parat haben oder halt ein geladenes Tablet. Und nachdem man dann das Tablet gestartet hat, startet man sein Safe-Game. Und ja, startet eine Quest. Es gibt verschiedene Quests zur Auswahl, Hauptquests, Nebenquests. Und je nachdem, welche Quest man wählt, gibt es Vorgaben oder halt auch nicht, welche Charaktere man zu benutzen hat oder nicht. Und dann wählt man seine Charakter aus.
Genau, dann kann es fast schon losgehen. Jeder wählt dann seinen Charakter aus. Basierend auf der Charakterauswahl sucht man sich dann die Charakter-Add-ons mit dazu aus. Das ist dann sowas wie die Fertigkeitskarten oder auch die Lebensräder, die man dann eben auf die Energie des Charakters, auf was auf dem Character Sheet abgebildet ist, einstellt. Aber eben auch Gegenstände wie Waffen und so weiter wählt man dann aus. Und ja, dann kann es im Prinzip schon losgehen. Man kann das Szenario starten und ja, dann wird man ja im Prinzip von der App aufgefordert, wie man aufbauen soll.
Ja, vorher muss man sich durch diese Wall of Text durchquälen. Die sorgt so ein bisschen dafür, dass man reinkommt in das ganze Szenario, dass man so ein bisschen in das Setting reinkommt. Sie nervt auch auf die Dauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es ist halt notwendig, damit man so ein bisschen auch in das Setting reinkommt. Und die App sagt, welches Teil muss man verwenden? Die App sagt, wo muss ich welchen Gegenstand hinstellen? Wo erscheint eventuell ein Gegner? Da spielt die App wirklich ihre großen Stärken aus. Ich kenne kaum ein Spiel von der Größe und der Komplexität, das so schnell aufzubauen ist. Ich meine, von der geschlossenen Box bis wir starten, das Spiel tatsächlich zu spielen, wie lange brauchen wir da? Vielleicht 10 Minuten?
Ja, definitiv eine der größten Stärken des Spiels, wie schnell das aufgebaut ist. Ihr habt ja jetzt so ein bisschen mitgekriegt, dass man erst im Prinzip die ganzen Sachen aus der Box räumt, das Tablet startet und dann kann es im Prinzip auch schon fast losgehen. Also ich würde sagen, man braucht nicht mal 10 Minuten, ich würde sagen 5 Minuten, dann kann es im Prinzip schon losgehen. Und das, wie gesagt, das ist wirklich eine der ganz großen Stärken des Spiels, wie der Lars gerade schon gesagt hat. Ich kenne durchaus andere Spiele, zum Beispiel jetzt Mage Knight, da brauche ich teilweise eine Stunde, bis ich das Ding aufgebaut habe und muss fast einen Tag einplanen, um das überhaupt spielen zu können. Hier ist es wirklich so, 5 Minuten ist das Ding aufgebaut und ich kann das nächste Szenario spielen und das macht wirklich Spaß und ist ja wirklich eine der großen Stärken.
Ja, und so schnell, wie es aufgebaut ist, ist es dann am Ende auch wieder zusammengeräumt. Das ist auch sehr vorteilhaft.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, da wir das Spiel aufgebaut vor uns haben, reden wir jetzt ein bisschen mal über die verschiedenen Phasen des Spiels und über einen allgemeinen Rundenablauf. Prinzipiell ist es so, dass das Spiel sich in zwei Phasen aufteilt. Und zwar sind es die Heldenphase und die Finsternisphase. Darüber hinaus gibt es nach jedem Szenario nochmal eine Stadtphase. Die werden wir aber dann nach den beiden anderen Phasen nochmal separat behandeln. Und wenn wir dann jetzt mit der Heldenphase mal anfangen, da ist es so, dass wir als Helden an der Reihe sind und haben bis zu 3 verschiedene Aktionen. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Arten von Aktionen. Das sind die Bewegungsaktion, die Angriffsaktion, die Erkundungsaktion, die Aktion Karte vorbereiten, sowie die Spezialaktion unseres Charakters. Und insgesamt ist es so, dass man eine Bewegungsaktion machen muss und danach eben noch 2 der anderen 5 Optionen auswählen darf. Lars, möchtest du mal so ein bisschen vielleicht erklären, was für Optionen man in der Bewegungsaktion hat?
Ja, gerne. Also die Bewegungsaktion, man kann sich so viele Felder bewegen, wie auf dem Charaktersheet vermerkt sind. In der Regel sind das 3 oder 4 Felder, ein bisschen abhängig davon, welchen Charakter man gewählt hat. Es gibt eine Besonderheit, wenn man an ein Monster angrenzt, dann darf man sich nur ein Feld bewegen. Man darf sich nicht durch Gegenstände bewegen, man darf sich nicht durch Monster durchbewegen, man darf sich sehr wohl durch Verbündete durchbewegen, man darf sich auch nicht durch Bäume, Truhen, geschlossene Türen, Barrikaden durchbewegen. Ich denke, das ist relativ klar. Es gibt so Spezialunterlagen, die haben dann ganz besondere Aktionen. Beispielsweise gibt es die Lava und wenn man sich auf Lava bewegt, dann wird man gebrandmarkt. Was bedeutet, man bekommt einen Gebrandmarkt-Marker auf eine seiner Karten. Es gibt noch zusätzlich Bewegungen nach oben. Wir haben ja schon erwähnt, dass das Spielfeld dreidimensional sich im Laufe des Szenarios meistens aufbaut. Und das bedeutet dann auch, dass es zum Beispiel Treppen gibt. Es gibt auch so Besonderheiten wie Seile, aber das sind so ganz spezielle Fälle. Und Treppenbewegungen sind wie ganz normale Bewegungen. Man bewegt sich dann halt nach oben. Und das kann einerseits dazu führen, dass sich Sichtlinien ändern. Aber vor allen Dingen sorgt es halt für eine gewisse Atmosphäre. Man steigt tiefer in das Spiel ein. Es ist immersiver. Habe ich da noch was vergessen, Kai?
Nee, ich denke, das umfasst die Bewegungsaktionen, die man hat, ganz gut. Wir bewegen uns ja auf diesen von der Map vorgegebenen Map-Tiles. Und ich denke, das Einzige, was mir jetzt so spontan noch einfällt, ist, dass man im Rahmen der Bewegungsaktion auch verschiedene Sicht- und Erkundungsmarker freischalten kann, die dann wiederum über die App weitere Map-Tiles eben freischalten, die dann die Karte im Prinzip nochmal erweitern.
Ja, das ist so. So baut sich dann nach und nach das Spielfeld auf, das stimmt.
Genau. Aber ansonsten, denke ich, war alles dabei. Dann komme ich mal zur zweiten Aktion, das ist die Angriffsaktion. Da ist es im Prinzip so, dass auch hier jeder Held seine eigene Waffe hat, das hatten wir ja schon bereits erwähnt. Die Waffe hat auch jeweils zwei Seiten, das heißt, man ist so eine Spezialaktion bei Descent, dass man 2 verschiedene Waffen hat, die man dann in einen Sleeve reinsteckt. Die sind dann jeweils gegenüber voneinander und man kann dann im Laufe des Spiels auch noch die Karten umdrehen, um eben die eine Seite der einen Waffe zu benutzen. Da komme ich aber dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Und in der Angriffsphase ist es dann eben so, dass man mit seiner Waffe angreifen kann. Da gibt es sowohl Waffen mit Fernkampffunktion, also mit einer gewissen Reichweite, als auch eben Nahkampfwaffen. Das ist ganz unterschiedlich je nach Charakter. Und dann ist es so, dass man bei dem Kampf eine gewisse Sichtlinie in Betracht ziehen muss, vor allem beim Fernkampf. Das hatten wir ja auch schon vorhin kurz angeteasert, gibt es in der App wirklich ein super Tool, das nennt sich Sichtlinien-Tool, wo man eben seine genaue Position auf der Karte darlegen kann und genau sehen kann in der App, hat man jetzt Sichtlinie zu dem Gegner, wenn man sich jetzt zum Beispiel noch 2, 3 Felder bewegt, oder hat man eben keine Sichtlinie. Das ist wirklich eine super Möglichkeit, um die App zu nutzen, um zu gucken, hat man Sichtlinie zu dem Gegner, um ihn mit Fernkampf anzugreifen oder eben nicht. Dann ist es so, wenn man sich entschieden hat, den Gegner anzugreifen, dann passiert es auch der Kampf in der App. Das heißt, man mergt seinen Charakter auf den Gegner, den man angreifen will, und man wählt die Waffe aus, mit der man angreift, also die Seite der Karte, die gerade aufgedeckt ist, der Waffe. Und danach ist es so, dass man würfelt. Das hatten wir ja auch schon gesagt, dass auf jedem Charaktersheet im Prinzip eine Würfelart abgebildet ist, die dann den Kampf darstellt. Es gibt 3 verschiedene Symbole auf den Würfeln für den Kampf. Es gibt einen Stern, der stellt einen Erfolg dar. Ein Plus, der stellt einen Vorteil dar. Und ein Blitz, der stellt Energie dar. Und für jeden Vorteil kann man eben mit seiner Waffe für jeden Erfolg kann man mit jeder Waffe einen Erfolg hinzufügen für seinen Angriff. Jeden Vorteil kann man durch einen Erschöpfungsmarker in einen Erfolg umwandeln. Das erkläre ich dann gleich noch genauer, was das bedeutet. Und dann, wenn man ein Energiesymbol würfelt, dann hat man auf seinem Charaktersheet auch verschiedene Energieaktionen, die man dann eben umwandeln kann in beispielsweise Erfolge oder andere Aktionen. So, dieser Würfelwurf hat einen massiven Impact auf den gesamten Kampf. Also es, wie gesagt, kommt so ein bisschen drauf an, welchen Würfel man würfelt, aber es ist schon so, dass auf jeder Seite des Würfels zwischen 1 bis 3 der genannten Symbole eben vorhanden sind. Und wie bereits erwähnt, kann man dann eben sogenannte Erschöpfungsmarker aufnehmen, die man dann auf seinen einzelnen Karten und auch auf dem Charaktersheet platzieren kann. Das sind so kleine Tokens, die aussehen wie ein Regentropfen. Und die kann man dann auf den Karten platzieren, um beispielsweise Vorteile zu erlangen, einen weiteren Erfolg hinzuzufügen, dem Gegner einen Zustand zu verleihen, etc. etc. Genau, jede Karte, die man hat, also sowohl die Fertigkeitskarten als auch die Waffe und das Charaktersheet, haben nur eine gewisse Anzahl an Erschöpfungsmarkern, die man drauf platzieren darf. Und wenn die Karten eben alle voll sind, dann kann man eben auch keine beispielsweise Vorteile mehr in Erfolge umwandeln und kann dann eben leider keinen weiteren Erfolg hinzufügen. Wie man dann die Erschöpfungsmarke wieder los wird, da kommen wir dann im Laufe der Rundenerklärung nochmal näher, gehen wir dann näher nochmal drauf ein. Genau, darüber hinaus ist es so, dass der Gegner, wenn man ihn angreift, auch verschiedene Fähigkeiten hat, beziehungsweise Verteidigungsaktionen. Das heißt, der Gegner hat meistens auch ein Schild und die Anzahl der Erfolge werden dann quasi abgezogen, abzüglich des Schildwertes des Gegners, dann eben angewendet. Das passiert aber auch alles über die App. Das heißt, man gibt eigentlich nur noch die Erfolge in die App ein und dann errechnet die App automatisch basierend auf den Effekten des Gegners und auf der Erfolgsanzahl den Schaden, den eben die Waffe macht. Es gibt noch verschiedene Schadensarten. Jeder Gegner ist verwundbar gegen verschiedene Schadensarten. Jede Waffe hat eine andere. Das heißt, es gibt da zum Beispiel Wucht, Hieb oder Stich. Und wie gesagt, jeder Gegner hat verschiedenste Schwächen gegen diese sogenannten Schadensarten. Auch das gibt nochmal so ein zusätzliches Taktikelement im Kampf, dass man dann langfristig sehen kann, welcher Gegner hat eben welche Schwäche. Ergo, welche Waffe nimmt man dann eben, um diesen Gegner anzugreifen, dass sich rauskristallisiert, dass er dadurch eben mehr Schaden bekommt. Zu guter Letzt kann man dann dem Gegner durch seinen Angriff auch noch Statuseffekte erteilen, durch zum Beispiel Waffen oder Fertigkeitskarten, die man gesammelt hat. Um hier mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten hier einen Charakter, den habe ich sehr gerne benutzt, der hat dann durch eine Spezialfähigkeit des Charakters immer noch den Statuseffekt zermürbt hinzugefügt. Den hat man dann auch in der App hinzugefügt und dann hat der Gegner in der Finsternisphase 4 Schaden bekommen. Und auch das war nochmal ein super Taktikelement im Kampf, um eben planen zu können, okay, der Gegner hat jetzt nur noch 2, 3, 4 Schaden, die er nehmen kann. Und wenn er dann den Zermürbt-Zustand eben bekommen hat, dann kann er auch gar nicht mehr angreifen, weil er dann 4 Schaden bekommt und eben nicht mehr angreifen kann. So, ja, der Kampf ist relativ umfangreich. Weiß nicht, Lars, habe ich irgendwas vergessen im Kampf?
Das klang schon ziemlich vollständig, aber es gibt relativ viele Punkte, die man beachten muss, ja. Und ja, wenn wir mit dem Kampf durch sind, haben wir die dritte Aktion, die wir machen könnten, und das ist Erkunden. Beim Erkunden, ja, da bin ich zu Hause mehr oder weniger. Das ist meine Heimat. Hier geht es ums Looten.
Lootlover.
Man kann dann mit fast allen Gegenständen, die auf dem Brett sind, kann man interagieren. Mit Truhen, mit Bäumen, mit Bücherregalen, mit Tischen. Es gibt so vieles, was man machen kann. Und da gibt es verschiedene Effekte, die das haben kann. Wenn wir zum Beispiel den Baum nehmen, da kann man dann Früchte sammeln. Man kann am Baum hochklettern. Und als Resultat von diesen Aktionen kann man beispielsweise Zustände bekommen. Die Zustände, die man bekommen kann, sind zum Beispiel diese positiven Zustände, Karte vorbereiten oder Karte fokussieren. Man kann aber auch Loot bekommen, man kann Gold bekommen, da kann man Gegenstände bekommen, Rüstung. Man kann, das ist aber relativ selten, man kann aber auch Heilung bekommen. Das ist besonders beim Baum, bei den Früchten relativ häufig passiert. Und eine Besonderheit sind so ein bisschen die Truhen. Bei Truhen führt es, also Kai, korrigiere mich, fast immer dazu.
Immer, würde ich sagen, ja.
Ja, dass man eine Probe ablegen muss. Und eine Probe funktioniert so, dass man zwei schwarze Würfel nimmt und einen bestimmten Wert, den die App einem vorgibt, beispielsweise Intelligenz, würfelt und mit dem Intelligenzwert des Charakters addiert. Und dann muss man einen bestimmten Wert erreichen, den man selber aber nicht kennt. Er ist irgendwo so um 8, 9, ich weiß es nicht wirklich.
Ich hätte tatsächlich gesagt, dass es 6 ist, aber ich bin okay. Mir auch nicht sicher. Aber ich hatte immer so das Gefühl, wenn man 6 hatte, dass es dann geschafft wurde, aber okay. Mag auch falsch liegen.
Und wenn man es dann geschafft hat, dann bekommt man, was auch immer da drin ist. Da sind dann meist so diese besonderen Sachen. Da sind dann die Gegenstände oder Rüstungsteile oder irgendwelche Baupläne, die man auch bekommen kann. Wir haben da zum Beispiel auch mal so einen Totenkopf bekommen. Der war ziemlich nett. Fällt dir noch was ein, was ich vergessen habe beim Erkunden?
Nee, also du hast eigentlich alles soweit erwähnt. Man kann wirklich mit so gut wie allem auf dem Spielfeld interagieren. Das ist schon eine coole Sache. Gut, dann kommen wir zur nächsten Aktionsmöglichkeit, die man hat. Das ist die Aktion Bereitschaft bzw. Karte vorbereiten. Und hier ist es so, das hatte ich ja eben im Kampf schon erwähnt, dass man durch Erschöpfungsmarker, die man auf seinen Karten platzieren kann, also auf der Waffenkarte, auf der Fertigkeitskarte und dem Character Sheet, dass man sich dadurch eben Vorteile erkaufen kann, in Anführungszeichen. Und irgendwann kommt man aber an den Punkt, dass die Karten eben voll sind mit Erschöpfungsmarkern, weil jede Karte ja auch ein Limit hat an Erschöpfungsmarkern. Und dafür gibt es eben dann diese Bereitschaftsaktion, dass man seine Karte umdrehen kann. Da auch, wie gesagt, ist es so, dass auf jeder Rückseite der Karte es andere Aktionen wiederum gibt und andere Limits für die Erschöpfung, aber definitiv eine super Möglichkeit im Spiel, um eben seine Erschöpfungsmarker loszuwerden und dann eben potenziell wieder neue Erschöpfungsmarker platzieren zu können, die halt vor allem im Kampf und in der Verteidigung extrem wichtig sind. Was auch noch passiert, ist eben nicht nur, dass alle Erschöpfungsmarker wegfallen, sondern eben auch alle Zustände, die auf der Karte sind. Der Lars hatte vorhin auch schon ein Beispiel gegeben mit dem Gebrandmarkt-Marker, wenn man über ein Lavafeld läuft. Da ist es eben so, dass das Umdrehen der Karte bzw. die Bereitschaft machen der Karte eben nicht nur positive Effekte hat, sondern mit so einem Gebrandmarkt-Marker bekommt man dann auch automatisch einen Schaden. Beispielsweise. Ja, das heißt, da muss man dann auch immer ein bisschen abwägen, macht es jetzt wirklich Sinn, kann ich mir den Schaden gerade erlauben, und das ist auch nochmal so eine zusätzliche Komponente, die bei der Bereitschaftsaktion eben dazukommt. Dann gibt es zu guter Letzt als fünfte Aktion noch die Spezialaktion jedes Charakters. Jeder Charakter hat wirklich komplett unterschiedliche Spezialaktionen. Da gibt es auch wieder unterschiedliche auf jeder Seite des Charakters. Und einfach um mal ein Beispiel zu nennen, dass ihr euch vorstellen könnt, von was wir hier reden, ist, dass es zum Beispiel ein Charakter hat die Spezialaktion, greife einen Gegner zweimal an und füge einen Erfolg zusätzlich zu jedem Angriff hinzu. Das kostet einen dann zwar zwei Aktionen, aber dafür darf man eben auch zweimal denselben Gegner angreifen und bekommt eben zusätzlichen Erfolg mit dazu. Das ist schon ein zusätzlicher Erfolg in dem Spiel, ist definitiv schon ein Riesenvorteil und macht am Ende des Tages dem Gegner auch nochmal einiges mehr Schaden. Und dass man dann auch eben zweimal denselben Gegner angreifen kann mit einer Aktion, ist schon powerful, meiner Meinung nach. Habe ich deiner Meinung nach was vergessen, was die letzten beiden Aktionen angeht, Lars?
Ich würde sagen, das war vollständig. Und damit hätten wir auch die Heldenphase abgeschlossen.
Genau, dann kommen wir jetzt zur Finsternisphase. Die teilt sich in vier Abschnitte auf.
Ja.
Und da ist es so, dass als allererstes die Zeit vergeht.
Ja. Und wenn die Zeit vergeht, dann handelt man verschiedene Aktionen ab. Das ist, zuerst werden bestimmte Statuseffekte aktiv. Das ist beispielsweise infiziert und verängstigt. Die erzeugen dann Damage oder Erschöpfung. Und wenn man diesen Statuseffekt abgehandelt hat, dann kann man eine Erschöpfung ablegen. Und ja, diese Statuseffekte, die sind halt schon wichtig. Die sollte man immer im Blick behalten, weil wenn man zum Beispiel auf jeder Karte einen Infiziertmarker hat, dann sind das halt mal eben 3 bis 4 Damage, Punkte, die man jede Runde kassiert. Und ja, da muss man gut aufpassen. Und deswegen macht es ja auch Sinn, wenn man in der Heldenphase ab und zu mal die Karten fokussiert oder ja, einfach umdreht. Eine zweite Aktion, die jetzt vonstatten geht, ist, dass die Gegner aktiviert werden. Wenn die Gegner aktiviert werden, dann wird de facto die App aktiv. Die App, die bewegt den Gegner, die legt das Ziel der Gegner fest und sozusagen zu welchem Ziel sich die Gegner bewegen und welches Ziel sie angreifen. Hier kann es Nahkampfangriffe und Fernkampfangriffe geben, und zwar sogar beim selben Gegner. Auch das haben wir schon erlebt. Und das wird dann durch ja, verschiedene Aktionen festgelegt oder verschiedene Aktionen angekündigt. Beispielsweise gab es den Golem, der dann immer, wenn er zu Boden gegriffen hat, um einen Stein aufzuheben, dann wusste man, okay, jetzt kommt ein Fernangriff in der nächsten Runde. Und die Gegner, die können auch so Spezialeffekte in ihren Angriffen haben. Bei bestimmten Bedingungen werden die dann aktiviert. Wenn ja, der Gegner in deiner Nähe ist, du bist vergiftet und ja, du hast dich nicht bewegt, dann passiert Folgendes. Das sind ein bisschen abstruse Sachen, aber sie können zum Beispiel auch Zusatzschaden verursachen. Und wenn ein Gegner einen angreift, dann geht man selbst in die Verteidigung. Und die Verteidigung läuft ja relativ ähnlich zu einem Angriff ab. Das bedeutet, man schaut auf seinen Charaktersheet und sieht, mit welchem Würfel man sich verteidigt und wirft dann mit diesem Würfel eine Zahl, also oder Symbole besser gesagt, um Erfolge zu erringen und kann diese dann noch mit verschiedenen Charakteraktionen aufwerten oder halt nicht aufwerten. Und meistens muss man dafür auch Erschöpfungen, ähnlich wie bei einem Angriff, kassieren. Und die Differenz aus dem Angriffswert des Gegners und dem eigenen erwürfelten Verteidigungswert, die bestimmt dann den Schaden, den man nimmt. Und ja, Schaden ist ein guter Punkt, ne? Wenn die Gesundheit null erreicht, dann wird man verwundet. Und Verwundung bedeutet, dass die App auch wieder festlegt oder einem vorgibt, welche Verwundungskarte man ziehen soll. Da gibt es Verschiedenes. Da gibt es zum Beispiel Karten, mit denen man einen Bewegungspunkt weniger hat oder generell weniger Leben hat. Danach, wenn man verwundet ist, werden die Gesundheitspunkte wieder aufs Maximum hochgedreht und man hat eine weitere Chance. Und wenn man ein zweites Mal verwundet wird, dann erhält man eine starke Verwundung. Hier ist der Effekt, den man hat, stärker als bei der ersten Karte. Und wenn man mit einer starken Verwundung irgendwann stirbt, dann ist man gestorben. Und das bedeutet, dass das Spiel beendet ist an der Stelle. Es gibt keine Chance, dass der Mitspieler weiterspielt. Und das Abenteuer endet an der Stelle. Habe ich was vergessen, Kai?
Nee, aber Abenteuer ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich die nächste Phase innerhalb der Finsternisphase. Und zwar ist kein großes Ereignis, aber prinzipiell ist es so, dass die App einem nach dem Kampf, nachdem der Gegner angegriffen hat, dann nochmal verschiedene neue Ereignisse, neue Gegner oder neue Aufgaben uns vorgibt. Wie gesagt, passiert auch über die App, über eine Art Pop-up-Nachricht in der App. Und genau, das können verschiedene Sachen sein. Wir hatten da schon relativ häufig den Fall, dass neue Gegner gespawnt sind oder wir auch teilweise neue Aufgaben bekommen haben. Genau, und die letzte Phase der Finsternisphase sind dann die Taktiken. Der Lars hatte vorhin schon das Beispiel gebracht mit dem Golem, der dann eben am Ende dieser Runde einen Stein aus dem Boden gehoben hat, was uns dann schon verraten hat, was seine Taktik für die nächste Runde sein wird. Ergo, er wird uns nächste Runde per Fernkampf mit dem Stein abwerfen. Ja, das ist so ein bisschen die letzte Aktion dieser Finsternisphase. Und damit endet die Finsternisphase und man geht wieder in die nächste Heldenphase über. Und dann geht es im Prinzip so lange weiter im Wechsel, Heldenphase, Finsternisphase, bis die Siegbedingung erfüllt ist. Also bis man die Aufgabe erfüllt hat oder man eben verloren hat aufgrund von zu vielen Wunden. So, damit haben wir beide Phasen durchleuchtet, sowohl die Heldenphase als auch die Finsternisphase. Haben wir deiner Meinung nach inhaltlich irgendwas vergessen oder wollen wir ein bisschen in die Bewertung übergehen?
ich denke, wir können direkt in die Bewertung übergehen. Und ja, möchtest du vielleicht anfangen, die Heldenphase zu bewerten?
Sehr gerne, ja. Also in der Heldenphase finde ich, im Vergleich zu vielen anderen Spielen, hat man doch relativ viele Optionsmöglichkeiten. Ich finde es auch gut. In vielen Spielen ist man ja auf eine oder auf zwei Aktionen pro Runde limitiert. Hier hat man dann doch auch insgesamt drei Aktionen. Das finde ich gut. Ich finde auch durch die durch das 3D-Terrain und durch das Erkunden von neuen Map-Tiles macht es auch Spaß und ist ja, hat wirklich auch einen narrativen Progress innerhalb der, der Phase. Aber es gibt auch durchaus Sachen, die mir in der Heldenphase nicht so gut gefallen, wie beispielsweise der Kampf. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Gegner waren jetzt meiner Meinung nach nicht so vielfältig und haben nicht so, ja, sag ich mal, die KI, wie ich sie mir vielleicht gewünscht hätte. Also ich finde, es war schon immer relativ ähnlich in den Szenarien, die wir gespielt haben, dass, ja, man ist halt zu dem Gegner hingerannt, hat einen Schaden gemacht, ist wieder weggerannt. So, und ich fand, es hatte jetzt nicht so viel taktische Tiefe, der Kampf, wie ich sie mir vielleicht in so einem Dungeon Crawler gewünscht hätte. Wir haben da ja auch schon andere Spiele gespielt, wo das deutlich immersiver war. Also der Kampf hat mir jetzt an der Stelle nicht so gut gefallen. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, fand ich die Heldenphase, vor allem, dass man auch drei Aktionen zur Auswahl hat, einigermaßen solide. Ich weiß nicht, Lars, wie ging es dir da?
Also ich kann deinen Punkt verstehen, dass du die Kämpfe nicht taktisch findest, aber was ich zum Beispiel, was mir sehr gefallen hat, weil ich es so taktisch finde, ist, dass wir ja völlig frei sind, in wie wir uns anordnen in unserer Bewegung und in welcher Reihenfolge wir agieren, sodass man da so eine gewisse taktische Ausrichtung auf dem Brett machen konnte, wenn es nicht gerade um die Gegner ging. Also diese Bewegung über das Spielfeld, über das Brett, wann man was macht, wie man es macht, es hatte schon einen sehr interessanten, taktischen, in Anführungsstrichen, Touch. Also das hat mir schon sehr gefallen, weil es halt so diese Interaktion, man spricht sich sehr viel ab, was machst du, was mache ich, was machen wir jetzt, wo wollen wir uns hinbewegen, wollen wir uns aufteilen, wollen wir zusammenbleiben, sehr dynamisch auch immer wieder. Das hat mir schon sehr gefallen.
Ja, das stimmt. Also der kooperative Aspekt ist in dem Spiel wirklich super zur Geltung gekommen. Wir haben uns eigentlich vor jeder Aktion abgesprochen und auch nicht nur in der Heldenphase, sondern auch, finde ich, extrem auch in der Finsternisphase, wo wir uns dann in der Heldenphase schon abgesprochen haben, wer kann jetzt noch einen Schaden nehmen oder wer muss vielleicht eher wegrennen, weil er eben schon eine Wunde hat zum Beispiel. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja. Das hat mir auch schon sehr gut gefallen. Gab es weitere Aspekte für dich in der Heldenphase, die für dich positiv oder negativ waren?
Ich muss sagen, was halt ganz nett ist, aber das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, ist diese App-Einbindung, wenn es ums Looten geht oder um die Belohnung nach Kämpfen. Mhm. Weil du musst dir halt keine Gedanken machen. Du hast einen virtuellen Rucksack und wo immer du was sammelst, wo immer du was bekommst, es wandert da rein. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, wie du es einsetzt, wann du es einsetzt. Es steht dir entweder zur Verfügung oder halt nicht.
Ja.
Das hat schon einen sehr netten, beruhigenden Aspekt.
Definitiv, ja. Die App hat einem da schon sehr, sehr viel abgenommen, was das angeht. Ja.
Ja.
Vielleicht, um dann auch einen Übergang in die Bewertung der Finsternisphase zu machen. Was ich so ein bisschen weird fand, ist, dass wir teilweise, wenn wir alle Gegner vernichtet haben und es kein Gegner mehr auf dem Spielfeld war und wir aber schon alle unsere Karten voll geclustert haben mit Erschöpfungsmarkern, gäbe es für uns theoretisch die Möglichkeit, einfach irgendwie 5 Runden zu chillen, so lange, bis alle Erschöpfungsmarker weg sind, um zu warten, bis wir die nächste Tür aufmachen. Das hat sich für mich irgendwie so ein bisschen komisch angefühlt, weil irgendwie hätte sich das für mich als Cheaten angefühlt, aber im Regelwerk steht halt auch nichts, das einem das verbietet im Prinzip.
Ja, im Gegenteil. Es gibt in bestimmten Szenarien, da gibt es Mechaniken, die das verhindern. Da erscheinen dann plötzlich Monster aus dem Nichts, jede zweite Runde, jede Runde und so weiter, sodass ich davon ausgehe, es ist ein erwartetes Element in dem Moment, wo das nicht stattfindet.
Ja, wie gesagt, also für mich hat sich das komisch angefühlt, weil wir dann irgendwie 3-4 Runden uns random rumbewegt haben und irgendwie nichts gemacht haben, nur um unsere Erschöpfungsmarker loszuwerden. Ich weiß nicht, ob man das hätte vielleicht auch irgendwie anders lösen können, aber das war auch so ein Aspekt, den ich innerhalb der Szenarien immer irgendwie so ein bisschen komisch fand, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir das auch in jedem Szenario eigentlich hatten.
Ja. Und trotzdem hast du es geschafft, mich oft davon abzuhalten, zu looten, alles zu looten.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Ich wollte schnell durch die Szenarien durch. Wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, dass so ein Szenario relativ lange dauert. Deswegen war es mir dann wichtig irgendwann, dass der Lars nicht den Baum zum dritten Mal besteigt. Aber wie gesagt, ich finde prinzipiell die Aufteilung der beiden Phasen schon echt gut. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass die App einen da wirklich viel auch unterstützt. Ich finde noch ein Thema, um auch dann in die Finsternisphase überzugehen, was ich auch noch gerne ansprechen würde, ist so die Varianz der Monster. Mhm. Ich fand die jetzt also nicht so wirklich unterschiedlich und im Prinzip haben sie alle irgendwie auch das Gleiche gemacht, ne? Also sobald man in die Finsternisphase gegangen ist, hat man seine Erschöpfungsmarke abgelegt und alles abgehandelt und dann waren die Monster dran und die Monster sind halt auf einen zugelaufen, haben eine Person anvisiert und haben dann ins Gesicht gegeben. Ja. Und das war für mich dann irgendwie auch so ein bisschen oft repetitiv, je mehr Szenarien wir gespielt haben, ohne jetzt schon das Endfazit spoilern zu wollen, aber je mehr Szenarien wir da gespielt haben, desto langweiliger wurde es auch für mich, weil es dann doch immer irgendwie im Kampf jetzt und dann auch in der Verteidigung das Gleiche war. Hast du das auch so gesehen?
Ich kann deine Aussage komplett unterstützen, aber ich möchte sie ausdrücklich einschränken auf den Kampf. Den fand ich wirklich langweilig nach einer gewissen Weile. Weil es ist halt wirklich so, die Gegner haben einen Fernkampf oder einen Nahkampf und eine Bewegung und greifen einen halt an. Da ist sehr wenig an Spezialaktionen, sehr wenig Überraschendes, ein Teleportieren, ein Stoßen, ein Ziehen. Das findet alles mehr oder weniger nicht statt.
Ja. Gut, was ich vielleicht noch erwähnen wollte, ist die Varianz der Szenarien. Weil das ist wirklich was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist in dem Spiel. Jetzt auch im Vergleich zu, ich bring's mal wieder an, Gloomhaven, wo du halt immer nur deine Standard-Dungeons hast. Hier hast du wirklich, also die Varianz der Szenarien und auch die Varianz der Aufgaben, die man hatte. Mal musste man irgendwelche Wachen befreien, mal musste man eine Hexe vom Ritual abhalten. Also die Varianz innerhalb der Szenarien fand ich wirklich super positiv. Und zu einem Punkt, den du auch vorhin schon angebracht hast, dass es wirklich auch immersiv und auch atmosphärisch war, finde ich, man konnte sich immer gut in die Szenarien reinversetzen. Also das ist wirklich noch ein Punkt, der meiner Meinung nach auch eine Stärke des Spiels ist. Diese Unterschiedlichkeit der Szenarien, fand ich wirklich richtig gut.
Ja, und das kann ich wirklich komplett unterstützen. Und das nur, um vielleicht auch mal so klar zu machen, wie weit das geht. Also es ist tatsächlich so, dass es Szenarien gibt, die so kleine Rätsel beinhalten, die man tatsächlich lösen muss, wo man sich Dinge notieren muss, wo man ja bestimmte Aktionen machen muss, aber erst erraten muss, dass man sie machen muss. Also es ist gut gemacht, finde ich.
Ja, genau. Irgendwelche Last Words noch von dir, Lars, zu den beiden Phasen? Sonst kommen wir zur nächsten Phase, zur Reisephase und Encounterphase.
Ich würde vielleicht noch zur Finsternisphase was sagen wollen und sie ist sehr steril. Also sie ist auch schnell durchgehandelt. Also die Finsternisphase beginnt, also so, nicht nur, dass die Monster relativ steril angreifen oder relativ simpel angreifen, sondern es erscheint halt ein Screen und da steht, Monster XY greift Charakter Z an mit 5 Schaden und jetzt würfel dagegen. Und das ist wirklich, das hat so wenig Aufregung dabei gehabt. Das muss ich echt noch sagen.
Definitiv. Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wie wir es eben schon besprochen haben, dass es irgendwie so ein bisschen stumpf wurde nach einer gewissen Zeit. Ja. Ich fand, am Anfang war das noch aufregender, auch zu beobachten, welche Spezialaktionen die verschiedenen Charaktere hat. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass es jetzt nicht so extrem viele verschiedene Gegner gibt und die sich eigentlich ab dem dritten, vierten Szenario spätestens auch schon wiederholt haben, sehe ich das genauso wie du. Ja, also definitiv.
Und wenn du nichts weiter hast, dann können wir zum nächsten übergehen.
Genau, dann als nächstes, wenn ein Szenario abgeschlossen ist, begibt man sich dann immer wieder zurück auf den Weg in die Stadt, Richtung Stadtphase. Und da die Stadt heißt Frostgate, in der man sich dann zu der man zurücklaufen muss. Und meistens, also in, würde ich sagen, 90% der Fälle,
ja,
gibt es dann auf dem Weg zurück in die Stadt noch ein Wegereignis. Und äquivalent dazu gibt es dann auch, wenn man die Stadt betritt, auch in der Stadt oft noch eine Möglichkeit für ein Stadtereignis. Die sind aber relativ ähnlich zu den Wegereignissen. Und ja, Lars, möchtest du vielleicht mal ein paar Beispiele geben, die wir hatten? Na klar.
Im Grunde laufen die sehr, sehr gleich ab. Es ist, man stößt auf zum Beispiel eine Frau am Wegesrand, eine ältere Frau. Dann kommt ein Text, den man sich 5 bis 10 Minuten lang durchliest oder vorliest. Und wenn man Glück hat, hat man eine Entscheidung zu treffen oder irgendeine Art von Interaktion. Wenn man ganz viel Glück hat, bekommt man eine Belohnung. Aber es ist auch sehr oft passiert, dass gar nichts passiert ist. Also man liest einen Haufen Text und reist weiter. Das fand ich ein bisschen verstörend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also oh mein Gott, also das fand ich wirklich ein Desaster in dem Spiel, diese Ereignisse auf dem Weg. Also du hast ja teilweise vor dem Tablet gesessen und weil es gibt ja keinen, der dir den Text vorliest und hast irgendwie 10 Minuten lang Encounter-Ereignisse vorgelesen, die dich dann von einem Ort teilweise noch in 3 andere Orte gebracht haben und am Ende hatte das weder was mit der Story zu tun, noch hast du irgendwelchen Loot oder irgendwas, ja, irgendwelche Vorteile davon gehabt. Und also das fand ich wirklich einer der größten Kritikpunkte auf jeden Fall an dem Spiel auch, dass man da wirklich storytechnisch hat es eigentlich die Story keinen Zentimeter vorangetrieben und dann eben auch noch die Tatsache, was wir auch schon erwähnt hatten, dass man dann halt immer diese ewig Textpassagen vorlesen musste, die einem dann irgendwie null weitergeführt haben und man keinen Vorteil daraus bekommen hat. Ja, das
fand ich. Es wirkt fast ein bisschen lieblos an der Stelle. Ja. Wo man sich an anderer Stelle so viel Mühe gegeben hat. Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, dass ich ein Fan von der Story bin. Aber das hat mich wirklich, ja, schockiert, mehr oder weniger.
Ist echt schade, weil da hätten sie wirklich mehr draus machen können, ja. Gerade auch, weil die Szenariotexte und wie man in die Szenarien eingeführt wird und auch in die Stadt zurückkommt, ist schon alles sehr atmosphärisch beschrieben, auch in der App, auch in den Texten, auch wenn man es vorlesen und durchlesen muss. Aber diese Wegereignisse und auch diese Stadtereignisse.
Fürchterlich.
Also meiner Meinung nach hätten sie besser weggelassen, dann hätte man nicht diese Frustration gehabt, dass man sich durch 15 Minuten Text liest und dann trotzdem nichts passiert. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass man später nochmal irgendwie auf diese Ereignisse zurückgekommen ist.
Nee, gar nicht. Also das Gefühl hatte ich auch nicht. Jetzt könnte man uns vorwerfen, dass wir halt nur 20 Stunden gespielt haben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas, was wir da gemacht haben, wirklich oder erlebt haben, gelesen haben, irgendeine Auswirkung hatte.
Nee, also das Einzige, was halt ab und zu passiert ist, ist, dass man halt Loot gekriegt hat, mal irgendwie hier ein bisschen Gold oder hier ein bisschen Gegenstände für die Produktion der Stadt. Aber ansonsten, also auch von den Texten und den Entscheidungen her, die man treffen musste, fand ich das wirklich super langweilig und auch wirklich, ja, hat die Story einfach auch um keinen Cent vorangetrieben.
Ja.
Gut, das, da haben wir jetzt so ein bisschen dagegen gebasht, gegen die Wegereignisse.
Ja, genug gebasht, jetzt kommen wir in die Stadt.
Genau, genug gebasht, kein Spoiler für die Stadtphase. Lars, erzähl mal die Stadtphase, das war ja so dein Ding auch.
Die Stadtphase, da ich ja der Vorleser war, war ich meistens derjenige, der schnell den Zugriff zum Tablet hatte. Also die Stadtphase war auch etwas, was man am Tablet halt abhandelt. Es gibt in der Stadt 3 Orte. Das ist der Händler, die Rüstkammer und die Handwerkshalle. Und die haben alle eine sehr spezielle und einfache Aufgabe. Beim Händler kann man sich Baupläne für Rüstungen und Waffen kaufen oder Waffenerweiterungen. In der Handwerkshalle kann man die dann herstellen und in der Rüstkammer kann man sie dann ausrüsten. Ich weiß nicht, ob man dafür 3 Orte brauchte. Wirkt jeder Ort dadurch für sich ein bisschen simpel, aber ja, wenn man alles ein bisschen zusammengebracht hätte, wäre es vielleicht interessanter geworden. Aber was man so an Erweiterungen kaufen kann hingegen und bauen kann, die haben es auch teilweise in sich, muss man ganz ehrlich sagen. Also was so die Charakterprogression an der Stelle angeht, obwohl es eine relativ einfache Mechanik ist, ist es schon ordentlich teilweise.
Genau, also nur noch mal, dass ihr euch das vorstellen könnt. Man hat ja im Laufe der Szenarien, sammelt man ja dann Loot über Bäume, das war ja so Lars' Lieblingsding, oder eben auch Schatztruhen oder auch, indem man Gegner getötet hat, hat man eben Loot bekommen. Und dieser komplette administrative Aufwand hat eben die App übernommen. Und basierend auf dem Loot, den man gefunden hat, konnte man dann eben in den einzelnen Gebäuden eben dann Sachen herstellen.
Ja, und das bedeutet, beim Händler gibt man Gold aus, um diese Baupläne zu kaufen. In der Handwerkshalle gibt man dann diesen Loot, also das sind dann Knochenteile oder Metallstückchen, die man gefunden hat. Die gibt man dann dafür aus, um diese Dinge zu bauen. Ja, und wenn man sie dann gebaut hat, kann man sie ausrüsten.
So, und wie fanden wir die Stadtphase, Lars?
Ach, schwierig. Schwierig. Sie wirkt halt dadurch sehr simpel und auch so ein bisschen einfallslos. Es wirkt irgendwie so, als hätten sie nach der Heldenphase so ein bisschen gedacht, das reicht.
Ja.
Das ist schade, wirklich.
Du kennst ja meine Meinung schon über die Stadtphase.
Ich finde es nicht ganz so verheerend, aber auch nicht so gut.
Ja, also mir hat die Stadtphase wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich hätte mir da doch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Ich finde die Tatsache, dass sie das jetzt auf drei Gebäude aufgeteilt haben, auch super unnötig, wie du es auch schon gesagt hast. Warum das nicht in einem machen? Und auch die Möglichkeiten, die man hat, waren wirklich immer begrenzt. Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man bei dem Händler auch immer nur maximal zwei, wie heißen sie, was konnte man kaufen?
Zwei Baupläne
kaufen, genau, die man dann bauen konnte. Und ja, keine Ahnung, mir hat es halt einfach gar nichts gegeben und ich hatte so gar nicht das Gefühl, was du auch am Anfang gesagt hast, dass es ja auch eine Character Progression hat. Ich hatte so gar nicht das Gefühl, dass man das wirklich auch erlebt mit der App jetzt. Ja? Wir haben schon viel über die Vorteile der App gesprochen und dass die auch wirklich viel administrativen Aufwand abnimmt. Aber durch diese Tatsache, dass man dann eigentlich nur in diese Stadt geht und in diese drei Gebäude und irgendwie fünfmal irgendwo rumklickt, random.
Ja, und das ist so schade, weil es fängt eigentlich so gut an, wenn man die Stadt das erste Mal betritt, dann kommt man in das Zuhause von einem der Charaktere, allerdings nicht als auswählbarer Ort, sondern so als virtuelle Geschichte, die erzählt wird. Und da passieren Dinge und das ist ein bisschen aufregend. Es kommen neue Gefährten und das ist wirklich interessant. Und es beginnt so gut und dann macht man da nichts draus.
Ja, ich finde auch, ich habe mir da viel mehr von versprochen und weiß auch, dass Spiele wie Shadows of Brimstone oder so das auch viel besser umsetzen, diese Stadtphase. Ja, also wie schon bereits gesagt, mehrfach, mir hat es gar nicht gefallen. Ich glaube, sie hätten sich damit einen Gefallen getan, wenn sie das irgendwie anders aufgebaut hätten. Und auch die Tatsache, dass man so diese Character Progression, die uns ja auch irgendwie wichtig ist bei Spielen, hätte man dadurch halt auch viel mehr in den Vordergrund rücken können, indem man irgendwie eine gescheitere Stadtphase gemacht hätte. So hat sich das für mich wenig atmosphärisch angefühlt. Man hat in die Gebäude reingeklickt und das war es eigentlich.
Ja, vor allen Dingen, wenn man es halt nicht als Einzelszenarios macht, sondern eine zusammenhängende Kampagne, über den sich Charakter ja entwickeln können, dann diese Chance nicht zu nutzen, den Charakter wirklich zu entwickeln, ist halt wirklich schade.
Ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, nachdem die Stadtphase rum ist, es sei denn, du hast noch was für die Stadtphase?
Nee, das wäre es von mir.
Genau, wenn die Stadtphase rum ist, dann kann man sich eben entscheiden, ob man noch weiterspielen möchte oder eben es dabei belassen möchte. Man kann dann von der Stadt auf die Landkarte umschalten und auf der Landkarte finden sich dann wiederum neue Hauptabenteuer oder Nebenabenteuer beziehungsweise Quests. Und dann kann man sich überlegen, ob man eben noch eine weitere Quest macht oder eben nicht. Und wenn man sich dafür entscheidet, es nicht zu tun, dann hat man die Möglichkeit, dann in der App das Spiel zu speichern. Das heißt, alle Sachen, die man bis dahin geschafft hat, werden gespeichert. Die kompletten Map-Tiles und das Szenario davor wurde ja schon abgebaut. Und dann kann man eben, fängt man dann das nächste Mal, wenn man sich trifft, eben wieder mit einem neuen Szenario an.
Wir haben jetzt zu verschiedenen einzelnen Punkten auch schon mal das ein oder andere Fazit oder unsere Meinung gesagt. Aber wenn wir jetzt mal so ein Gesamtfazit angehen wollen, wie bewerten wir dieses Spiel? Wie denken wir über das Spiel, über die Punkte? Kai, ich traue mich zwar nicht wirklich, dich zu fragen, aber fang doch ruhig mal an.
Spoiler! Nee, also fangen wir mal an mit dem generellen Thema Schwierigkeitsgrad. Da haben wir noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Also man hat die Möglichkeit, in dem Spiel, auch in der App, in vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden auszuwählen. Das geht von leicht, mittel, schwer bis sehr schwer. Und genau, wir haben immer auf normal gespielt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich muss persönlich sagen, mir war es jetzt am Ende dann in den Szenarien zu leicht. Was vielleicht auch ein Grund ist meines Gesamtfazits, weil ich fand es dann doch irgendwie ja zu einfach und doch immer wieder das Gleiche. Das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt. Und ich muss sagen, dass ich vermutlich, wenn ich es nicht mit dem Lars gespielt hätte, wahrscheinlich die eine oder andere Schwierigkeitsstufe höher gespielt hätte. Einfach, weil ich so das Gefühl habe, wir haben irgendwie 4 Stunden gespielt und sind halt super oft mit keiner Wunde aus dem Szenario rausgegangen.
Ja.
Und also wir hatten, glaube ich, nie den Fall, dass jemand 2 Wunden hat oder eine starke Wunde.
Nein, nein.
Ja, und das, ja, also ich glaube, das hätte vielleicht dem Spiel noch mal ein bisschen mehr Reiz gebracht und ein bisschen mehr taktische Tiefe, weil so ist man halt wirklich immer auf die Gegner losgerannt und hat drauf losgeprügelt und musste schon nicht so extrem taktisch in die Tiefe gehen. So ist jetzt zumindest meine Meinung zu der Schwierigkeit. Ja, also ich fand schon, dass es Spaß gemacht hat, aber habe auch gemerkt, dass je länger oder je mehr Szenarien wir gespielt haben, desto weniger Lust hatte ich auch drauf, das Spiel auf den Tisch zu bringen.
Und ja, ihr habt richtig gehört, ich bin der Grund dafür, dass wir einen für Kai zu leichten Schwierigkeitsgrad gespielt haben. Und warum haben wir das gemacht, aus meiner Sicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gewinnt das Spiel nicht seinen Reiz dadurch, dass ich die Angst habe zu sterben oder die Angst habe, schaffe ich den Kampf oder nicht oder muss ich ihn anders planen. Für mich entwickelt das Spiel seinen Reiz durch die Geschichte, die es erzählt und diese Szenarios, die wir durchleben, weil die wirklich sehr interessant sind und sehr vielfältig. Sie sind, man läuft durch eine Welt, die sich vor einem aufbaut und sie überrascht einen. Sie schafft es wirklich, einen zu überraschen mit den Zielen, die man durchzuführen hat. Auf einmal schweben Gegner auf irgendwelchen Plattformen und man muss irgendwelche Töpfchen umdrehen oder sich angucken. Also für mich macht den Reiz an der Stelle halt nicht das aus, dass ich Angst habe, an der Stelle zu sterben. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe deinen Punkt und wir hatten ja schon vorhin kurz angeteasert, dass wir beide ja auch die Vielfältigkeit der Szenarien wirklich zu schätzen wissen und dass es immer wirklich auch krass andere Aufgaben sind, die man in den jeweiligen Szenarien erfüllen muss und so. Da bin ich komplett bei dir, aber für mich ist dann am Ende des Tages auch so, dass gerade in dem Genre Dungeon Crawler, wo es ja auch immer darum geht, ein zentrales Element, den Kampf zu haben.
Ja.
Und den fand ich jetzt hier wirklich leider nicht so gut im Vergleich zu anderen Spielen, die wir jetzt schon gespielt haben. Und ich kann den Punkt verstehen, den du sagst, dass man will die Story erleben. Und ein anderer Punkt, den wir ja auch am Anfang schon angesprochen haben, ist auch, das ist mir eigentlich auch in Spielen immer super wichtig, diese Character Progression. Und die gibt's hier in dem Spiel halt auch nicht.
Ja,
das heißt, ich kämpfe für Character Progression oder in der Story weiter voranzutreiben und meine Charaktere weiterzuentwickeln. Diese Progression habe ich aber in dem Spiel eigentlich fast gar nicht. Und das hat's dann vielleicht für mich in Kombination mit dem Schwierigkeitsgrad dann am Ende ja irgendwie so zu einem Spiel gemacht, was ich ganz okay fand. Aber ich glaube, jetzt in naher Zeit nicht nochmal auf den Tisch bringen würde. Das siehst du wahrscheinlich anders, ne?
Naja, das kommt darauf an, was man unter Charakter Progression versteht. Wenn es dir darum geht, deinen Charakter in den Werten zu verbessern und irgendwie vielleicht auch zu evolven, wenn du so möchtest, dann gebe ich dir komplett recht. Da lässt das Spiel so viel liegen. Aber erinnere dich so an diese Geschichten von zum Beispiel dieser Erfinderin, dass einfach du so eine Geschichte erlebst. Das ist so ein bisschen wie diese gespielten Filme, die es gibt, wo man einfach dadurch lebt, was man erlebt. Und da, finde ich, macht das Spiel sehr viel gut. Umso mehr stört mich, dass wir sowas wie Character Progression komplett auf der Strecke liegen lassen. Also, dass ich hier so führe, bedeutet ja nicht, dass ich die Punkte nicht auch sehe und sie mich nicht auch stören. Also,
ja.
Aber diese Atmosphäre, die dieses Spiel verbreitet, hat mich irgendwie komplett gepackt. Ich kann es nicht mal erklären. Ich bin wirklich ein großer Fan davon. Und nicht wirklich verklärt, weil ich sehe die negativen Punkte und sie stören mich massiv. Und am meisten stört mich, dass ich sehe, wie einfach es gewesen wäre, Dinge besser zu machen in dem Spiel. Und man hat es halt einfach nicht gemacht.
Ja, Ist ja auch vollkommen legitim und das ist ja genau das, was wir auch in unserer Folge 0 schon besprochen haben, dass wir hier am Ende des Tages ja auch immer nur unsere Meinung vertreten, beziehungsweise du hier deine Meinung hast und ich hier meine Meinung und dass es bestimmt Leute da draußen gibt, die das Spiel komplett abfeiern und super gut finden. Ne, so habe ich halt meine Meinung, du hast deine Meinung und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir wollen hier wirklich nur einen Eindruck darüber geben, wie wir das Spiel fanden und ja, ihr seht ja selbst wir sind uns nicht einig, obwohl wir das Spiel 5, 6 Abende über 20 Stunden hinweg zusammen gespielt haben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, ne? Oder wie siehst du das?
Ja, ich finde, es ist auch wichtig, dass man es schafft, hier so eine unterschiedliche Meinung zu haben und trotzdem zusammen Spaß haben zu können. Das ist ja das, was dieses kooperative Spielen, was wir so mögen, auch ausmacht. Klar, wenn es wirklich unerträglich wäre, dann würdest du es wahrscheinlich auch nicht mit mir spielen.
Ja, das stimmt.
Es gibt dir ja auch was und du findest ja auch Dinge gut. Und wir müssen auch ja gar nicht streiten. Also dieser Aufbau, die App-Unterstützung, die App-Einbindung an der Stelle, wie man sich durch Dungeons bewegt, das hat was. Das haben nicht viele Spiele.
Absolut. Und vor allem auch diese große Stärke des Spiels, dass es einfach super schnell auf den Tisch gebracht ist. Ja. Wir haben es ja gesagt, innerhalb von 5 Minuten habt ihr das Spiel aufgebaut und könnt direkt loslegen mit einem aufgeladenen Tablet natürlich. Und ja, also atmosphärisch bin ich auch komplett bei dir. Dieses 3D-Tere, das macht einfach was her. Es hat eine super Tischpräsenz meiner Meinung nach. Aber da für mich überwiegen tatsächlich die Punkte. Das Kampfsystem gefällt mir nicht. Die Character Progression, die für mich in einem Dungeon Crawler, in einem Kampagnenspiel auch irgendwie essentiell ist, die ist für mich gar nicht da. Mir persönlich gefällt das Artwork auch nicht, aber du hast ja schon gesagt, dass du das ein bisschen anders siehst, was ja auch in Ordnung ist. Aber alles in allem sind das so für mich so die Punkte, warum ich sage, ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten kommt es bei uns wahrscheinlich eher nicht auf den Tisch. Mal abgesehen davon, dass wir ja auch viele andere Spiele ausprobieren wollen. Aber ich glaube, ich würde es jetzt zeitnah nicht auf den Tisch bringen. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, für Leute, die mal in dieses Thema Dungeon Crawler kooperativer Art einsteigen wollen, ist Descent, Legenden der Finsternis definitiv ein guter Starting Point. Ja, einfach mal um reinzuschnuppern, ist schnell aufgebaut, die Regeln sind einfach, es ist nicht zu komplex und hat viele Elemente, wie Lars ja gerade auch schon angesprochen hat, die wirklich positiv sind. Und was das angeht, kann ich es definitiv auch empfehlen. Für Leute, die vielleicht eine komplexere Herausforderung suchen und da einen Tiefgang suchen, eine Character Progression, einen taktisch geprägten Kampf, für die würde ich sagen, ist das Spiel eher nix. Würdest du da mitgehen?
Da wäre ich komplett bei dir, ja. Wenn man es nicht schaffen kann, dass diese Geschichte einen über die Nachteile hinwegträgt, dann sollte man es auch sein lassen. Und das merkt man relativ schnell. Also man merkt relativ schnell, ob die Kämpfe was für einen sind. Man merkt nach 3, 4 Szenarien, ob diese fehlende Charakterprogression der physischen Art sozusagen, ob die einem fehlt und wenn der Rest darüber nicht hinweghebt, dann macht es keinen Sinn. Da gebe ich dir komplett recht.
Ich muss sagen, ich bin ja überrascht, dass der Baum nicht nochmal im Fazit vorgekommen ist.
Ich wollte nicht so drauf einhacken, aber wer hat sich diesen Baum einfallen lassen? Jetzt mal ohne Mist. Jeder, der Descent kennt, der muss mir zustimmen. Diese Bäume sind unerträglich.
Vielleicht ein guter Abschluss für unser Fazit. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne loswerden würdest?
Ja, ich würde sagen, das wär's.
Super.
So, das war sie jetzt, unsere erste richtige Folge. Kai, bist du zufrieden?
Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich bin doch überrascht, wie viel Content wir jetzt zusammengeschnitten haben jetzt hier in der ersten Folge. Es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass wir auch die Zuhörer begeistern konnten.
Und was wollen wir in der nächsten Folge machen?
Was hältst du von Lovecraft-Universum?
Ah, das ist eine gute Idee. Da hätte ich auch mal richtig Lust drauf.
Ja, cool. Dann planen wir das doch mal ein für die nächste Folge. Und in diesem Sinne würden wir uns natürlich weiterhin über positive Resonanz zu unserem Podcast freuen. Gebt uns gerne eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen oder bitte schickt uns auch euer Feedback über E-Mail oder unser Instagram-Kanal. Lars, wie können uns die Leute da erreichen?
Ja, via E-Mail ist es coopcartelt als ein Wort @gmx.de und wenn ihr uns auf Instagram erreichen wollt, ist es coop.cartel. Und hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Nee, in diesem Sinne möchte ich mich bei allen Zuhörern bedanken und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Coop-Kartell.